Mir liegt heute was auf dem Herzen. Ich hatte auch Zeit, und das ist immer gut, mich mit ein paar geistlichen Dingen auch gemeindlich zu beschäftigen. Vor allem aber hat mich etwas bewegt, und es ist etwas, das mich doch umtreibt. Und zwar, als ich in den vergangenen, also 20 Jahren langsam Probleme bekam mit der Gesundheit, hat mir der Arzt erklärt und sagt, wenn man zum Beispiel mit, und das ist nur ein Beispiel von vielen, wenn man mit Gefäßen Probleme hat, zum Beispiel, die dann zum Schlaganfall oder was Ähnliches führen können, sagt er, die Tücke solch einer Krankheit ist, dass man es nicht spürt. Man fühlt es nicht. Es gibt praktisch nur die Möglichkeit, etwas prophylaktisch, das heißt vorher zu tun, dass nichts passiert. Und mir ist es in den letzten Monaten und auch Jahren ist mir etwas bleibend eigentlich nachgegangen, und auch geistlich hat es mich bewegt, zwar immer bloß punktuell, aber es hat mich doch bewegt. Und zwar, es gibt ein Phänomen im Reiche Gottes und auch bei den Gläubigen. Das fängt schon an, wenn es darum geht, dass man sich bekehrt. Und zwar, mir ist etwas aufgefallen, dass es Dinge gibt, die ähnlich reagieren wie zum Beispiel so eine Krankheit. Und zwar, man merkt es nicht, man fühlt es nicht, es gibt keine Warnlampe, es gibt überhaupt nichts, was mich hier vorher warnen würde. Und plötzlich kommt die Explosion. Das ist etwas, die Bibel beschreibt vom Sündenfall her, dass bei Menschen etwas da ist. Wir nennen das ja geistlich, wenn man sich austauscht oder wenn man darüber redet, man nennt es Bindung. Das heißt, es sind Dinge, wo wir durch die Folge des Sündenfalls in einer bestimmten Fessel sind, ohne es zu merken. Ich möchte es betonen, ohne es zu merken. Es geht hier nicht um bewusste Sünde, dass jemand in Sünde gefallen ist. Wenn jemand zum Beispiel in Sünde fällt und Buße tut, dann reinigt ihn das Blut Jesu Christi vollständig von jeder Sünde. In der Regel, wenn jemand willentlich sich dann gegen diese Sünde stellt, dann geht sie in der Regel weg. Ich kann sie brechen durch den Willen. Das ist alles Tatsache, ist ohne Frage. Ich kann aufgrund des vollkommenen Opfers auch die Sünde brechen. Römer 6, 6 und 11, sagt die Bibel ganz klar, lehrt sie auch eindeutig. Aber mein Problem, und um das möchte ich mich heute Morgen auch biblisch drehen, geht auf eine ganz andere Schiene. Warum kommt es wieder? Wenn ich gereinigt bin durch Jesu Blut, wenn ich es willentlich gebrochen habe, warum kommt es wieder? Das ist ein Phänomen, das ist eine Tatsache. Wer seelsorgerlich sich einigermaßen auskennt, und noch wichtiger, wer sein eigenes Herz kennt, der weiß, dass es dieses Phänomen gibt, das wiederkommt. Dass irgendwo was ist, dass ich nicht ausschalten kann, scheinbar. Und dass ich gar nicht merke, dass ich sage, ich bin völlig in Ordnung mit Gott. Und dann plötzlich passiert's, dann kommt's. Ohne dass man überhaupt gewarnt wird, plötzlich passiert eine Sünde und man sagt, ich habe doch Reinigung, ich will doch das nicht. Und was passiert? Und es kommt. In Lukas 1, 74, als da Jesus die Erlösung ankündigt, beziehungsweise wahrscheinlich der Lob, Preis des Zacharias, wo die Erlösung Jesu angekündigt wird, durch Dritte, heißt es, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Das heißt, die Bibel geht davon aus, dass der Sündenfall so bösartig ist, dass eine Bindung zustande kommt, aus der ich Erlösung brauche. Und das Wort Erlösung heißt praktisch, wenn man es im Griechischen genau analysiert, von etwas loslösen. Das ist wie wenn man jemanden losbindet vom Pfahl. Es ist ausdrücklich, da ist das Wort Apo drin, dass man weggeht, da ist das Wort Lösen drin. Also man wird wirklich losgebunden. Und die Bibel sagt, man muss losgebunden werden, und das ist die Wirkung der Erlösung aus der Hand der Feinde. Wer unsere Feinde sind, das ist ja ohne Frage. Wer Epheser 6, Vers 10 und folgende gelesen hat, weiß, dass es die Finsternismächte sind. Wir kämpfen nicht mit Menschen, sondern wir kämpfen in der Regel mit Finsternismächten. Es sind die Mächte in der unsichtbaren Welt, die den Menschen versuchen zu zerstören, die auch letztendlich die Todfeinde des Evangeliums sind, die Todfeinde der Gläubigen. Und diese Mächte haben unter anderem die Wirkung, dass sie Bindungen herbeiführen, die man nicht merkt. Ich möchte es nachher zeigen, wie das funktioniert. Lukas 4, Vers 18. Der Herr hat hier, als er sich als der Messias, als der Gesalbte erweist, sagt er hier, unter anderem, dass er gekommen ist, den Gefangenen Befreiung zu verkündigen. Das heißt, diese Loslösung, dass das ein vollkommener Bestandteil der Erlösung ist. Und wenn man zum Beispiel Lukas 13, Vers 16 sich anguckt, dann sieht man hier, dass das viel weiter gehen kann als nur eine innere Bindung, sondern es kann noch viel radikaler sein. Dort heißt es, Lukas 13, Vers 16, diese aber eine Tochter Abrahams, die der Satan, siehe, schon 18 Jahre gebunden hatte, sollte ich sie nicht von dieser Bindung gelöst werden am Sabbattag? Das heißt, es gibt auch Bindungen, die wirken sich psychosomatisch, die wirken sich körperlich, die wirken sich wirklich in unserem Leben brutal aus. Es ist etwas, das man nicht erklären kann. Und vor allem, wenn jemand noch nicht zum Glauben gekommen ist, noch nicht durchgebrochen ist zur Wiedergeburt, dann wirkt ja dieser vierfache Fluch aus 2. Mose, der wirkt ja bei diesen Menschen teilweise, ohne dass man es erklären kann. Und dann hast du plötzlich Wirkungen, die aus so einer Bindung hervorkommen, die kannst du nicht erklären. Kannst du auch medizinisch nicht erklären, die kannst du seelsorgerlich nur erklären, wenn du den Hintergrund weißt. Johannes 8, 34. Die Bibel sagt, dass der Teufel versucht, die Menschen zu binden, aber es gibt noch was Zweites. Und das ist vielleicht das Brutalste. Und da möchte ich eigentlich auch hinzielen. Johannes 8, 34, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Das heißt, die Sünde hat eine Wirkung, dass sie bindet. Und jetzt können wir sagen, ja, wenn ich aber jetzt noch um Vergebung bitte und das Blut Jesu Christi reinigt mich von dieser Sünde, und wenn ich dann das auch gar nicht mehr will und mich dagegen stelle, warum kommt es dann trotzdem? Und genau das ist die Frage. Ist es das unabwendbare Schicksal der Menschheit, dass sie dem ausgeliefert ist? Wenn man Paulus seinen Schrei in Römer 7 sieht, wo er sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib der Sünde? Dann könnte man es fast denken, wenn die Bibel nicht was anderes lehren würde. Und mir geht es heute Morgen darum, zu zeigen, wo die Bibel hier hinzielt. Hebräer 2,14 geht die Bibel dann nur weiter und sagt, dass eines der Mittel, um einen Menschen vollständig zu binden vom Teufel her, der Tod ist und vor allem die Todesangst. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du älter wirst, dann du guckst in den Spiegel und du merkst plötzlich, die Zeit läuft dahin, irgendwann kommt die Stunde des Todes. Und dann siehst du plötzlich, da ist ein riesen Problem, eine riesen schwarze Wand und du siehst, da haben die Leute Angst davor, tödliche Angst. Und der Tod selber und die Todesangst sind vielleicht eine der radikalsten Bindungen, die durch den Sündenfall entstanden sind. Und die Bibel sagt auch ganz klar, dass der Teufel die Macht, da steht im Griechischen das Wort Kratos, das heißt Kontrolle, die Kontrolle über den Tod hatte. Und wenn man jetzt Psalm 107 zum Beispiel sich ansieht, ich möchte hier bloß ein paar Stellen daraus lesen, dann sieht man zwei Ebenen. Hier wird ja beschrieben, er sagt im Psalm 107, Vers 2, dass der Herr die Menschen aus der Hand des Bedrängers erlöst hat. Und er erklärt dann, wie das passieren kann. Das kann passieren, wenn man in den Glauben des Teufels ist und wenn man in diesen Bindungen drin ist, dass dann Vers 4 passiert. Sie irrten umher in der Wüste. Sie irren dann umher in der Wüste dieses Lebens. Wir haben ja heute eine Situation, wo der Zeitgeist und das Normale nicht mehr normal sind, sondern wo plötzlich alles, was früher verboten war und was früher normal war, auf den Kopf gestellt wird. Wir haben ja plötzlich vom Zeitgeist her, haben wir durch die Einbrüche der Finsternis in der Endzeit, haben wir plötzlich eine Umkehrung des Normalen. Alles, was früher verboten war und was als normal galt, ist heute legitim und man kann alles auf den Kopf stellen. Das heißt, diese Revolution der 68er-Generation, die hat voll durchgeschlagen. Und ich habe damals, ich habe schon mal erzählt, habe ich eine Sendung gehört, wo ein Beteiligter erklärt hat und er hat dann nur ein biblisches Zitat benutzt. Er sagte, der Geist aus der Höhe wurde über uns ausgegossen. Und das war richtig, nämlich ein dämonischer Geist. Und das schlägt sich heute durch. Es hat sich durchgeschlagen in jeder Beziehung. Das Ding ist ausgereift. Man hat es nie geglaubt, dass es so weit kommen könnte. Sie haben angekündigt damals, wir werden es tun. Wir werden alle Positionen besetzen. Und wir werden dann hingehen und werden hier letztendlich dieses Gedankengut zum Normalfall hochstilisieren. Genau das ist der Fall. alles, was zu der Zeit noch verboten war, alles, was Gott verboten hat, alles, was früher normal war, ist heute auf den Kopf gestellt. Das heißt, da ist der antichristliche Geist schon durchgeschlagen. Und es bewirkt, dass hier diese Erde eine Wüste ist, ein öder Platz. Es gibt hier keine Rettung, es gibt hier auch keine Sicherheit, es gibt hier auch keine philosophische, der Hart hat es gelesen von der Philosophie, es gibt keine philosophische Sicherheit, wo du sagen kannst, ich habe ein Weltbild und in dem lebe ich. Es ist alles sinnlos, weil diese Finsternismächte alles beherrschen. Die Bibel beschreibt dann, wie dann sie keine Ruhestätte findet, Vers 5. Er beschreibt, wie die Seele verschmachtet, du gehst dort gerade zugrunde, wenn du diesen Mächten ausgeliefert bist und diesem Zeitgeist. Wisst ihr, ihr müsst mal sehen, was auch bei älteren Menschen passiert, die ihr Leben lang an bestimmte Ordnungen gewöhnt waren, die bestimmte Dinge als normal angesehen haben. Plötzlich ist alles auf den Kopf gestellt. Ist ungeheuer brutal. Muss ich mal die Brutalität ausstellen. Und die, die das tun, die sind in der Regel frech und sagen, ja, das ist halt altmodisch, das ist jetzt einfach... Das ist jetzt in, das gehört sich jetzt, das ist jetzt der normale Zeitgeist. Und da hast du letztendlich nichts anderes wie ein Paket der Finsternis. Und die Bibel beschreibt den Psalm 107 natürlich wunderbar, wie der Herr errettet aus diesen Dingen. Aber er sagt auch in Vers 10, die in Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen, weil sie den Worten Gottes widerstrebt und den Rat des Höchsten verachtet hatten, sodass ihr Herz durch Unglück beugte. Das heißt, man kommt auch hier, wenn man sich nicht vollständig im Wort Gottes ausliefert und im Gehorsam, kommt man in Bindungen hinein. Und die Bibel sagt, man wird gebunden in Elend und Eisen. Jetzt kann es auch passieren bei einem Menschen, bei dem der Geist wiedergeboren ist, aber der seelische Bereich ist ja das Kampfgebiet. Dass er im seelischen Bereich gebunden wird, obwohl er erlöst ist, obwohl er ein Gotteskind ist. Und dann kommen die falschen Lehrer, die zum Beispiel dann lehren, man muss dir Dämonen austreiben und muss dir okkulte Bindungen lösen bei Gläubigen, was gar nicht das Problem ist. Sondern das Problem ist ja völlig anderes. Die Bibel lehrt es auch so nicht, sondern sie lehrt was völlig anderes. Sie lehrt nämlich, dass hier eine Bindung da ist, die gekappt werden muss. Und das hat zuerst einmal, nur mit mir allein zu tun. Wenn man den Psalm weiterliest, dann sieht man, wie dann aus Elend kommt. Und Vers 26, Folge all dieser Dinge, die ihre Seele verging vor Angst. Das heißt, man wird dann in der Angst regelrecht mitgerissen. Und dann kommt auch Verwirrung. Vers 27, sie taumelten und schwankten wie ein Trunkener und all ihre Weisheit war dahin. Ja, die Bibel beschreibt immer wieder, wie der Herr erlöst. Mir ist nur wichtig, diese Dinge, die sind Realität. Galater 2 zum Beispiel sagt, nicht ich, sondern Christus. Mit vielleicht die brutalste Bindung, die es gibt, ist die Bindung ans eigene Ich. Dieser Egoismus, der immer nur seine eigene Suppe sieht und nie über den Tellerrand hinausgucken kann. Und wenn du mal mit dem Egoismus wirklich zu tun hast, dann siehst du das völlig anders. Dann siehst du das nicht mehr als die große Bedürftigkeit der Menschen, sondern mich ekelt es vor dem, sage ich ganz ehrlich. Weil du siehst dann, das ist Egoismus ist etwas, das ist krankhaft, das ist krampfend, wo nur versucht, dass man selber zum Ziele kommt. Ich, und das ist ein Riesenproblem. Nun sagt die Bibel Epheser 1, Vers 7, also haben wir die Erlösung durch sein Blut. Das heißt, wir haben Erlösung, wir haben es. Wenn jetzt ein Mensch ungläubig ist, dann hat er das Problem massiv, weil er das gar nicht merkt. Die Finsternismächte bindet ihn. In der Phase der Erweckung, wenn ein Mensch erweckt wird, dann wird er langsam wach und sieht auch die Dinge und sucht Hilfe. Aber er ist letztendlich in diesen Bindungen. Sobald jemand sich bekehrt, in der Regel, wenn man versetzt wird aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe, dann brechen diese Dinge abrupt ab. Das geschieht definitiv und wirklich eine echte Befreiung. Das ist die Regel. Wenn das bei der Wiedergeburt nicht passiert, dann zweifle ich sehr. Da kommt wirklich ein Durchbruch und dieser Durchbruch, der kommt durch diese Erlösung, durch dieses vollkommene Opfer, Hebräer 10, 10 und 14, wo die Bibel ganz nüchtern sachlich sagt, in diesem vollkommenen Opfer ist alles passiert, da ist eine Grundlage, die mir vollkommene Freiheit gewährt. 2. Korinther 3, 17 geht aber die Bibel dann hin und sagt was ganz Interessantes. Und zwar, das ist jetzt wichtig, jetzt ist ein Mensch wiedergeboren, jetzt ist ein Gotteskind, er ist losgelöst von der Sünde und jetzt könnte man sagen, dann ist ja alles in Butter. Ja, ist nicht in Butter. 2. Korinther 3, 17, der Herr aber ist der Geist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das heißt, auch in meinem Herzen ist nur dort wirkliche, echte, erlösungsbedingte Freiheit, wo der Heilige Geist das Sagen hat. Jetzt können wir natürlich sagen, gut, ich bin mir nichts bewusst. Paulus sagt auch, ich bin mir nichts bewusst. Er sagt aber ganz klar, dadurch ist er nicht gerechtfertigt. Ich bin nicht gerechtfertigt wegen dem. Wisst ihr, jetzt können wir hingehen und können sagen, ja, ich spüre nichts von Bindung. Du spürst auch nicht, dass du in die Hölle kommst, wenn du stirbst. Trotzdem bist du gebunden an den Tod. Du spürst nicht, dass die Sünde dich wirklich am Kragen hat, wenn du nicht in Sünde fällst. Das merkst du doch erst, wenn es kommt und du spürst es vorher nicht, man fühlt es nicht. Das ist das Brutale. Es ist etwas, das man nicht lokalisieren kann über die Gefühle. Man kann es auch über den Verstand nicht lokalisieren, neutral, sondern man kann es nur durch Offenbarung des Wortes Gottes überhaupt erkennen, geistlich, was es mit dem zu tun hat. Und die Bibel sagt dann in Römer 6, Vers 12 bis 14, sie sagt nicht, es ist alles in Ordnung, du bist erlöst, wunderbar, sagt sie nicht. Sie sagt was ganz anderes. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Ich sage ganz klar, ich habe die Möglichkeit als Wiedergeborener, den Begierden des Fleisches, den Begierden dieser Sündhaftigkeit zu folgen. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeug der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade seid. Die Gnade Gottes, dieses vollkommene Erlösungspaket, hat die Wirkung, dass ich diese Dinge brechen kann. Aber er sagt ganz klar, die Römer, es ist möglich, dass du hier drin lebst. Galater 5, sagt, Gott hat uns berufen zur Freiheit und nicht, dass wir gebunden werden. Und ich möchte nochmal betonen, was hier gemeint ist. Römer 6, 22 zum Beispiel zeigt hier nochmal ganz klar, wo die Hauptgefahr sitzt. Er sagt, jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, und da steht immer das Wort Sklaven, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Und zwar das Problem ist ja ganz einfach. In dem Moment, wie ich zum wirklichen Glauben komme, bin ich frei von diesen Sünden, aber die Sünde schleicht um mich rum. Und das sieht man auch, wie der Paulus das erklärt. Zum Beispiel muss es ganz nüchtern sich vergegenwärtigen. Im 2. Korintherbrief, wo er ja viel milder und viel seelsorgerlicher die Korinther angeht, sagt er in 2. Korinther 12, 20, denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Und ihr könntet auch mich nicht so finden, wie ihr wünschtet. Oder, Entschuldigung, ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünschtet. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen. Das ist doch das der Normalzustand, oder? So geht's doch zu. Wollen wir doch nicht hier heucheln. Das ist doch das. Diese Eifersüchtelei, dieser Neid, dieser Egoismus. Jeder will das, was ihm passt. Das siehst du doch, das ist ein Paket. Aber das Hinterrumrede, das alles, das siehst du, diese Unruhe, das ist doch der Normalzustand des menschlichen Fleisches. Aber jetzt könnte man sagen, also gut, das kann man brechen, aber da ist ein Problem. Diese Dinge sind nur die Folge von etwas völlig anderem. Und es ist mir lange nicht klar gewesen, dass es hier kausale Zusammenhänge gibt, die wirklich miteinander verquickt sind und das eine das andere bedingt. Und jetzt sagt nämlich der Paulus nicht, leg ab Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit und Unruhe, leg es ab, sagt er nicht. Warum nicht? Müsst ihr doch sagen. Wäre doch logisch. Er sagt was völlig anderes. Jetzt nähern wir uns langsam unserem Problem. Er sagt, sodass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt, vor dem, ausdrücklich, und nicht Buße getan haben, wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Versteht ihr? Das ist oft so, da ist im Hintergrund ist ein Sündenpaket, das vielleicht sogar, jetzt können wir darüber streiten, was Buße ist, das vielleicht sogar angegangen wurde, durch Reinigung, ich will das nicht mehr, das aber nie gebrochen wurde. Und dann hast du hier eine Bombe, eine Zeitbombe, die tickt in deinem Herzen, in meinem Herzen, die in dem Moment, wenn du die auslöscht, explodiert. Du spürst sie aber nicht. Die Bombe hat keine Anzeige. Sie hat keine Warnung. Sie warnt dich auch nicht in deine Gefühle. Sie warnt dich nicht, sondern die ist da. Die muss man brechen, und zwar geistlich aufgrund der Heiligen Schrift, so wie es die Bibel beschreibt. Nur das ist überhaupt ein Mittel, um das zu packen. Und die Bibel sagt, diese Bindungen, die durch so etwas ausgelöst werden, sind nicht nur wie hier Sünde, die dann explodiert. Das ist die Angst vorm Tod. Natürlich die Bindung, wenn jemand noch nicht gerettet ist, dass er dann verdammt wird. Das ist auch oft die Bindung ins Fleisch, dass man fleischlich reagiert. Die Bindung ins mosaische Gesetz, dass man gesetzlich reagiert. Die Bindung ins Ich, dass man egoistisch reagiert. Die Bindung an Menschen, dass man sich an Menschen hängt, an der Rockzipfel der Menschen. Die Bindung an die Welt, dass die Welt einem gefällt. Und auch die Bindung, dass ein gewisser an Umstände gebunden wird, nicht mehr an der Heilige Geist und drum falsch reagiert. Klagelieder 5,7 sagt zum Beispiel, Menschen, sprich Knechte, herrschen über uns. Das heißt, man kommt dann unter Einfluss und wird dann letztendlich abhängig. Jetzt könnte man sagen, ich habe doch die Reinigung durch Jesu Blut. 1. Johannes 1,7 bis 9. Ich habe doch einen Wille, der sagt, ich will nicht. Damit ist doch erledigt. Ich habe doch Reue. Ihr müsst mal eine Konkordanz nehmen und das Wort Reue in der Bibel suchen. Da werdet ihr euch wundern. Ich habe doch wirklich Reue gezeigt. Ich habe doch unter Tränen in der Seelsorge das alles bekannt. Und trotzdem tut es nicht. Das scheint nicht das Problem zu sein. Paulus sagt in Römer 7, 18 bis 20, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust am Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleben? Wenn er jetzt aufhören würde, wäre es bitter. Er sagt, aber ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Jetzt haben wir die zwei Ebenen. Und genau hier, dieser Schnittstelle, das werden wir nachher sehen, wird sich alles entscheiden. Er sagt nämlich hier, so diene ich als Sklave, heißt hier wörtlich, so diene ich nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Und jetzt habe ich hier zwei Ebenen, wo sich das abspielt. Wenn ich gereinigt bin in Jesu Blut, wenn ich letztendlich willensmäßig mich gegen bestimmte Sünde stelle und die auch bricht in meinem Leben, wenn ich aber gleichzeitig von der Gesinnung her, das, was die Bibel unter Gesinnung meint, ist nicht das, was der Schwabe mit Einstellung meint. Es ist zu billig. Wenn das, was die Bibel Gesinnung, das heißt im Griechischen Nous, das ist ein ganz, ganz interessantes Wort, wenn diese Gesinnung letztendlich, ich gebe nur ein zweites Wort, das ähnlich mit Gesinnung übersetzt wird, aber Nous ist das Wort für Gesinnung, wenn diese Gesinnung, wenn die stimmt, sagt Paulus, diene ich Gott. Und zwar und seinem Gesetz, nämlich dem Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus, das mich frei macht von der Sünde. Das heißt, dann funktioniert es, dann bricht es. Wenn ich das aber nicht tue, schlägt das Fleisch zu. Dann hat die Bindung ihren Anker geworfen und dann siehst du plötzlich, dann passiert etwas. Fleisch ist immer die Sünde, ist immer mehrmaliges Fallen. Gesinnung ist immer Sieg, nicht Fallen. Jetzt kann man das natürlich, wer sich im Reich Gottes auskennt, ich bin jetzt fast 35 Jahre gläubig, wer sich auskennt, der hat hier keine Illusionen mehr. Du triffst im Reich Gottes dauernd auf Menschen, die letztendlich das Problem haben. Und die es dauernd verdecken. Das zum Beispiel Menschen, die sind stolz auf ihr Wissen, die sind stolz auf ihre Art, die sind stolz auf ihr Aussehen, die sind stolz auf wer sie sind, sind hochmütig, dass das kracht, aber es wird verdeckt. Da wird einfach ein Mäntelchen drüber gelegt und das Mäntelchen ist in der Regel, kann Frömmigkeit sein. Dass man einfach ethisch gut ist, dass man sogar gute Dinge tut, dass man sich um andere kümmert. Aber in Wirklichkeit verdeckt es ein Krebsgeschwür. Genauso die Gesetzlichkeit, dass Leute ganz streng sind, ganz, ganz penibel, ganz korrekt, wirklich die anderen auch plagen mit dem, ist genauso ein Mittel zum Verdecken. Das andere kann sein, dass man brillante Erkenntnisse hat, dass man ein großes biblisches Wissen hat und in Theorie und Lehren und Erkenntnissen schwelgt. Ich werde es nie vergessen, ich habe schon oft erzählt, ich erzähle es nochmals. Die Ausbilderin bei mir auf der Bank war gläubig. Oder ist gläubig. Und diese Frau hat mich immer tief beeindruckt, weil sie war eine ehrliche Haut. Und die hat kein Theater gespielt. War mit der ehrlichste Mensch, den ich je in meinem Leben getroffen habe. Und als ich zum Glauben kam, die Frau hat immer um mich gekämpft. Als ich zum Glauben kam, war eine ungeheure Freude. Sie hat immer bloß mein Büble zu mir gesagt. Manchmal hat sie mir auf die Finger geschlagen, da war die Welt nur ein bisschen anders. Und sie sagte dann zu mir, als sie aus ihrer Freizeit zurückkam, habe ich gesagt, ja, wie war es denn auf der Freizeit? Da ist sie vor mir gestanden, ich sehe sie heute noch vor mir, strahlendste Augen. Und sagt, wunderbar, das Wort Gottes, die Erkenntnis, es war herrlich. Ich denke, du konntest fast neidisch werden. Und dann plötzlich fällt das Gesicht runter. Da ist ein Mensch, der vollkommen enttäuscht und resigniert vor mir stand und sagte, aber das Verhalten, und ich weiß, wen sie gemeint hat, das Verhalten derer, die so große Erkenntnisse hatten, das Verhalten persönlich derer, die sie so verehrt hat, frage ich, ob es richtig war, lehrmäßig, was hier läuft, aber auf jeden Fall, sie war fasziniert von der Erkenntnis, von Wissen, aber in der Praxis war es nichts, nichts wert, bedeutungslos. Und so kann man mit Erkenntnis, mit Wissen, kann man seinen eigenen Stall zudecken. Genauso kann man es mit brillanter Intelligenz. Ich habe mit Leuten zu tun, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Also manchmal ist es auch so, dass ich am liebsten zumachen würde und sage, jetzt macht, was ihr wollt. Das sind wirklich Intelligenzakrobaten. Ich muss sagen, da kann ich was lernen, auch sprachlich und so. Aber sie verlieren sich in diesem Zeugs. Sie verlieren sich. Sie geht in dem auf. Ich kenne einen Mann, das ist einer der größten Wortstudierer. Vielleicht auch ein Mann, der wirklich ungeheuer, sagen wir, belesen und alles ist. Aber in der Praxis ist sein Leben zerstört, vollkommen zerstört. Seine Ehe ist zerstört, sein Einfluss in die Gemeinde ist zerstört. Er ist ein zerstörter Mensch. Zeitweise hat er fast campingmäßig gehaust, er ist zerstört. Also wenn du das alles siehst, dann glaubst du nicht mehr, was die Leute dir vorheucheln. Du glaubst auch nicht mehr, dass das alles ist, sondern du suchst was ganz anderes. Du suchst hinter die Kulisse die Gesinnung. Du suchst die Einstellung, die geistliche Einstellung. Du suchst die echte Gesinnung, die lauter ist. Elikrineia ist ein griechisches Wort, das mich fasziniert hat. Die Griechen haben betrogen, wenn sie Vasen hergestellt haben, die einen Brandschaden hatte. Da haben sie mit einem hauchdünnen Schicht Wachs überzogen. Das Wort Elikrineia wurde unter anderem benutzt. Wenn du im Basar warst, dann sind die drüber gestreichelt über die Vase und haben keinerlei Unebenheit entdeckt. Wenn du aber ins Licht gingst, hast du die Vase genommen, hast sie sonnenlich gehalten, hast sofort den Schaden gesehen. Und das hat man praktisch als Lauterkeit, als Aufdecker des Schadens, Elikrineia, lauter, vollständig im Sonnenlicht beschienen. Jeder Schade wird offenbar. So haben wir das gemeint. Und das ist das, was du dann suchst. Dann suchst du die Echten, wo du sagst, der oder die sind echt. Da ist hinter der Kulisse wirklich das, wo du sagst, der dient dem Herrn. Ohne Anzeige der Person, ohne dass er sein eigenes Spiel treibt. Und es kann auch sein, dass diese Bindung sich durch Großzügigkeit zeigt. Versteht ihr? Man kann es alles verdecken durch Großzügigkeit, durch Freundlichkeit. Ich kenne Leute, die sind so freundlich. Wenn er aber zu freundlich ist, das ist mir auch ungeheuer. Steht ihr? Welcher weiß, was da für ein Theater gespielt wird. Und das alles sind Mittel, um zuzudecken. Aber es hilft ja nichts. Ich werde vorher gelesen. Was hat Paulus gesagt? 2. Korinther 12, 20. Sie haben nicht Buße getan. Ich buße mehr, wie meine Sünde bekenne vor Gott, vielleicht sogar vor Menschen. Ich buße mehr, wie nicht mehr die Sünde zu wollen. Ich buße mehr. Scheinbar, ich buße mehr. Was mir aufgefallen ist bei Römer 6, als ich Römer 6 nochmal mir angesehen habe, auf diese Thematik in Römer 6, 17, dort heißt es: Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Die Bibel sagt, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte oder ganzer Einstellung oder ganzer Denkkraft. Das heißt, mein ganzes Sein ist vollständig erfasst und ist vollständig, ich sag's mal, umklammert etwas. Ich habe mal ein Buch gelesen über Israel. Und da war es interessant, da hat eine Jüdin hat einen Engländer geheiratet. Und hat der Sohn, der später zum Judentum konvertiert worden ist, hat beschrieben, wie seine Frau eine gute, wahrscheinlich Anglikanerin wurde. Und er hat dann unter anderem beschrieben, wie diese Frau im Alter, hat man sie plötzlich gesucht, sie war nicht mehr da. Dann haben wir sie gesucht, hat denkt, Altersverwirrung, Demenz, was ist es, warum ist sie weg? Sie war aber nicht dement, sie war was ganz anderes, sie war unterwegs. Und man hat sie dann gefunden in der Synagoge. Sie hatte nie Buße getan. Sie hat sich nie zu Jesus Christus bekehrt, sondern sie hat die christliche Religion angenommen. Und sie hat alles angenommen, aus Überzeugung sogar. Sie wollte eine gute Ehefrau für ihren Mann sein. Sie wollte das alles tun. Es war alles echt in gewisser Weise. Aber im allertiefsten Winkel ihres Herzens war sie eine Jüdin. Und dorthin ist diese Umkehr nie durchgedrungen. Und das genau ist das Problem bei uns. Du kannst 100-mal Buße tun. Es kann dir leid tun. Du kannst Reue empfinden. Du kannst dich willentlich dagegen stellen, ohne in der letzten Konsequenz das getan zu haben, was die Bibel von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte meint. Nämlich wirklich gebrochen zu haben. Wirklich zerbrochen vorm Herrn. Hier, der Innere. Das Innerste sich zerbrechen zu lassen vorm Herrn, dass du wirklich Buße tust. Drum sagt nämlich auch, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Matthäus 3,8. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Das sagt hier Johannes der Täufer zu einem frommen Volk. Das heißt, wahre Buße hat bestimmte Früchte. Die hat bestimmte Auswirkungen. Rundum. Und das merkt man auch. Du merkst es. Oft merken es die anderen vor dir. Wahre Buße hat Auswirkungen. Wenn man etwas von ganzem Herzen tut, wenn man Gott sich von ganzem Herzen hingibt. Ich weiß nur, ich habe eine junge Schwester erlebt, die war frisch bekehrt. Und es war interessant. Da ging es darum, irgendwie etwas zu verleugnen oder Sünde zu tun. Ich weiß nicht mehr genau, was war. Und dann stand das Schwesterlein vor mir mit strahlenden Augen und sagte zu mir damals, und wir waren eine kleine Gruppe, 4, 5 Leute, hat es einfach ganz offen gesagt, wie hätte ich das tun können, Josef lässt grüßen, wie hätte ich das tun können, und meinem Heiland das anzutun, so zu handeln? Den hoppala. Das ist was ganz anderes, wie zu sagen, nee, das darf man nicht, das tue ich nicht, das will ich nicht. Das war was völlig anderes. Versteht ihr, der Unterschied? Da war in der tiefsten Seele ist etwas passiert. Da ist im tiefsten Wille, Buße heißt ja nichts anderes wie Umdenken. Da ist im tiefsten Herzen ist ein Umdenken passiert im Sinne von jetzt. Das wäre das Gleiche gewesen, wenn die alte Jüdin, statt hier in ihre Synagoge zu gehen, in eine normale christliche Versammlung gegangen wäre und von ganzem Herzen ihr Herz zum Herr Jesus ausgeschüttet hätte. Konnte sie nicht, weil die letzte Zone nicht ergriffen war. Und oft ist so, beim Bruch mit der Sünde ist oft die letzte Zone nicht gepackt. Und das ist das Problem. Und dann kommt es zurück. Wie sagt der Herr Jesus? Wenn ein Haus gesäubert wird und ohne einen Geist ausgefahren ist, aber das Haus leer bleibt, auf Deutsch, dann kehrt er zurück und bringt 7 Geister mit sich, die 7-mal schlimmer sind. Das ist ein böses Beispiel, aber ist erschaulich, was passieren kann. 2. Chroniker 16, 9. Da geht es darum, Asa, der große König Israels, hat hier letztlich etwas getan. Er hat sich nicht auf Gott verlassen, hat nicht Gott vertraut, sondern hat auf Menschen verlassen. Er war äußerlich ein Mann, ein Reformator, ein wirklich Gott dienender Mensch. Aber im tiefsten Grunde, hast du gesehen, ist was nicht ganz gebrochen gewesen, was bei ganz vielen König Israels der Fall war. Und da siehst du dann, was Gott sagt. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Der Prophet sagt ihm das ganz klar und sagt, die Augen des Herrn durchstreifen die Erde, um was zu tun? Sich mächtig zu erweisen. Versteht ihr? Und wenn ich Buße tue im Sinne von Bekenntnis der Schuld, es ist mir leid, ich bitte um Vergebung, und ich will es auch nicht mehr, gehe aber nicht an die Wurzel, dass ich es ausrotte. Im Sinne von, dass ich Buße tue und mich radikal gegen diese Sünde stelle. Im Sinne von, so wie der Herbert Janssen mal gesagt hat, lieber sterben als sündigen. Dass ich mich so radikal dagegen stelle, wenn ich das nicht tue, dann kommt es zurück. Und zwar, wie kommt es zurück? Wir haben es vorher gelesen, sobald das Fleisch wieder zur Herrschaft kommt. Dann kommt sie zurück. Dann ist zu spät. Und dann passiert das, was der Paulus sagt, ich elender Mensch, dann überrollt mich mein Fleisch, dann überrollt mich der Körper, dann überrollt mich der Mensch, dann überrollt mich die Sünde. Wenn ich aber Buße getan habe, in dem Sinn, dass die Gesinnung vollständig, letztendlich von Gott her erfasst wird, dass ich wirklich Buße getan habe, dass ich in die Tiefe gegangen bin bei der Gesinnung, dann passiert das nicht. Paulus erklärt es teilweise in Philipper 3, ab Vers 7. Und zwar, jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Paulus kein Heuchler war. Paulus ist ehrlich und ist ja inspiriert vom Heiligen Geist. Er sagt hier, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Versteht ihr? Theologische Ausbildung zu Füßen Gamaliels, versteht ihr? Ich wüsste nicht, wen ich heute nennen müsste. Ich habe teilweise Kontakt mit hochkarätigen Theologen. Aber ich wüsste niemanden, den man mit einem Gamaliel vergleichen könnte. Er sagt, zu Füßen Gamaliels ausgebildet, höchste Elite, im Gesetz untadelig, vollkommen perfekt, sagt der Paulus. Für sich. Und hier heißt es, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, ich achte wahrlich alles für Schaden gegenüber der über alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Versteht ihr den Unterschied? Paulus hätte auch als Gläubiger auftreten können und sagen können, jawohl, meine Lieben, wie es zurzeit passiert, ich bin ein Judenchrist, jetzt erkläre ich euch die Bibel judenchristlich, passiert gerade. Ihr werdet Lehrmeinung vom Seminar in Dallas, werdet ganz einfach rübergeschoben, indem er einfach sagt, ja, er versteht es besser wie ihr, ihr seid doch bloß dumme Heiden. Aber er ist ein gläubiger Judenchrist und er ist theologisch höchst gebildet, er ist ein starker Mann. Der wird euch jetzt erklären, Hebräer 6 zum Beispiel, warum das Heil unverlierbar ist, was er nicht stimmt. Ihr versteht? Man kann ihn ganz schön hinters Licht führen, wenn man sich nicht auskennt. Früher war ich vielleicht in so eine Falle reingegangen, gehe ich schon lange nicht mehr. Ich habe nämlich genau diese judenchristliche Ersätze überprüft. Ein paar Dinge haben gestimmt, aber ein paar haben hinten und vorne nicht gestimmt. Versteht ihr? Paulus hätte jetzt hingehen können und sagen, ich bin der große Apostel und Judenchrist, ich verstehe das Judentum, ich erkläre euch jetzt aus dem mosaischen Gesetz, was Sache ist. Macht er doch nicht. Sondern er sagt, mein theologisches Wissen aus dem Judentum ist Dreck. Entschuldigung, stark, oder? Dreck, einfacher Dreck, sagt gegenüber der alles überstrahlende Erkenntnis Jesu Christi, gegenüber der Offenbarung Jesu Christi im Worte Gottes, gegenüber der persönlichen Begegnung mit ihm, gegenüber dem, wenn er mein Herz erfasst, wenn er mein Herr ist, wenn er in meinem Herzen brennt, wenn er hier das tut, was er bei dem Emmaus Jünger getan hat, wenn er mein Herz brennend macht und mir das Wort Gottes erschließt. Wenn er den ganzen Text weiterliest, Paulus geht die ganze Zeit in die Richtung. Er geht sogar so weit, dass er sagt, ich habe das noch nicht vollendet. Ich jage aber danach. Ich will ihn erkennen, die Kraft seiner Auferstehung. Du merkst, er ist vollkommen fasziniert von einer Person und sagt, der Rest ist Dreck. Merkt ihr das was? Fußball. Ich habe meinen Ältesten überrascht, indem ich geklingelt habe bei ihm. Er hat nicht gewusst, dass ich komme. Und als ich geklingelt habe, da ist mir am Samstagmittag um 16.10 Uhr ist mir die Bundesliga in lautesten Tönen entgegengeschallt. Ich sage nicht immer, das sei Sünde gewesen, aber es war ihm peinlich, du hast das gemerkt. Wisst ihr, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fußballfanatiker bin und letztendlich den Fußball lasse, dann werde ich sagen, wie der Paulus, es ist Dreck. Das heißt, überall, wo ich die Gefahr für mich sehe, geistlich, oder wo Sünde für mich ist, oder irgendetwas ist ein Potenzial, das mich privat, persönlich gefährdet, und ich will es wirklich brechen, dass es nicht zurückkommt, dass die Sünde nicht zurückkommt, dann muss ich diese Gesinnung einnehmen, indem ich sage, ich gehe jetzt hin wie der Paulus und sage, es ist Dreck, und zwar aus Überzeugung. Ich muss mich mit dem auseinandersetzen und sage, ich will es nicht nur nicht mehr, sondern ich deklariere es als Dreck und Dreck rühre ich nicht an. Fertig. Versteht ihr? Da gehört eine viel tiefere Form der Buße dazu, um hier das zu brechen. Das kann Risiken bedeuten. Ihr denkt an die drei Männer im Feuerofen, die hatten ein Risiko. Sie haben sich geweigert, haben gesagt, du kannst sagen, was du willst, Nebukadnezar, wir tun es nicht. Das ist die Buße, die ich meine. Er hat gesagt, ich werfe euch in diesen Feuerofen. Dann sagen diese Leute, es ist uns egal, ob Gott uns rettet oder nicht rettet, wir tun es nicht. Und wenn wir zugrunde gehen, das ist diese Buße, die ich meine. Das ist diese letzte Gesinnungsumkehr, die dann letztendlich sagt, ich tue es auch dann nicht. Und dann wirft man sie in den Feuerofen. Und wisst ihr, wer dann im Feuerofen drin ist? Der vierte, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und dann sagt der Nebukadnezar was vollkommen Fantastisches. Er sagt, ich habe diese Leute binden lassen, und zwar hart binden lassen. Habe sie in den Feuerofen geworfen. A, das Feuer tut ihnen nichts. B, ist ein Vierter bei ihnen. Und C, das Dritte, die Stricke sind weg. Die Bindung ist gebrochen. Völlige Freiheit. Sie kommen raus aus dem Feuerofen ohne Brandgeruch. Aber wisst ihr, wo die Wurzel lag? In der Gesinnung vorher, die hat das Eingreifen Jesu ausgelöst. Nebukadnezar konnte machen, was er wollte, hat ihn nicht dazu gekriegt. Der Teufel kann tun, was er will, er kriegt dich nicht dazu, wenn deine Gesinnung so ist. Wie geht es? Wie komme ich da dazu? Das Willen sagt... Ist das etwas, wo ich dann 27 Mal in die Seelsorge muss, um es zu bekennen? Muss ich mich vom Teufel lossagen oder was? Alles nicht. Derselbe Vorgang, das ist hochinteressant. Das ganze Buch Hiob beschreibt nur diesen Vorgang. Beschreibt die Herzensstellung eines Hiobs von der Wurzel seiner, ich sag's einmal, Gerechtigkeit vor Gott. Wisst ihr, und du siehst bei Hiob ganz genau, am Anfang sagt er, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber schon das zweite Mal sagt die Schrift was ganz Bedeutsames, als der zweite Schlag kommt. Und er versündigte sich nicht mit seinen Lippen. Sie sagt aber gar nichts, was es im Herzen geschwält hat. Versteht ihr? Und wenn es im Herzen schwält, dann ist das immer das Zeichen, dass diese tiefste Gesinnungsänderung nicht geschehen ist. Das ist auch das, wo der Paulus in 2. Korinther 7, 1 von der Heiligung oder von der Heiligkeit, da sagt der Hagiasmus, da sagt der Hagiosyne, da sagt der Gerecht, also sagt der Heiligkeit, nicht Heiligung, wo er sagt, lasst uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches, das ist uns klar, das ist die offene Sünde. Und des Geistes, das ist diese Gesinnung zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Und da ist was ganz Entscheidendes, und zwar das, was beim Hiob dann passiert ist, das ist eigentlich das, was hier die Bibel meint. Und zwar, Hiob sagte Kapitel 40, nachdem Gott zu ihm geredet hat, wenn man Gott wirklich zuhört, sieh, ich bin zu gering, was soll ich dir erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich habe einmal geredet und konnte nichts antworten. Noch ein zweites Mal und will es nicht mehr tun. Merkst du, da kommt zuerst Erschrecke vor Gott. Ich will es nicht mehr tun. Jetzt könnte man sagen, also, jetzt kann der Herr aufhören. Er sagt ja, ich will es nicht mehr tun. Er hat Buße getan. Es ist okay. Gott redet weiter. Das heißt, Gott hat gesehen, dass es noch nicht an die Wurzel ging. Er redet weiter. Er redet weiter zu ihm. Und erst in Kapitel 42, Vers 2 heißt es, denn ich erkenne, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt ist, gib zu, dass er der Ratschluss Gottes verfinstert hat und sagt dann, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Er hat jetzt eine wirkliche Begegnung mit dem Herrn. Wisst ihr, was jetzt als Folge kommt? Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Und das genau ist es. Buße in Sack und Asche. Letzte Stelle gegen die Sünde. Und zwar gegen die konkrete Sünde. Jesaja 61, Vers 1 sagt ganz klar, die Tür ist offen. Der Messias, der Jesus hat durch seine Erlösung, Epheser 1, 7, hat er die Tür aufgemacht. Und die Bibel geht davon aus, dass das Fakt ist. Das ist einfach Tatsache. Der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen, das Evangelium. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkündigen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Das heißt, die Gefangenen sollen befreit werden und der Kerker geöffnet werden. Das heißt, das Gefängnis ist auf. Das ist einfach Fakt. Wisst ihr, und das Problem ist ja ganz einfach. Das ist der Sauerteig-Effekt. Und darum sagt 1. Korinther 5, fäge den Sauerteig ganz aus. Ich bin Bäckersohn. Sauerteig ist einfach. Wenn du nur die geringste Spur von Sauerteig in einem normalen Teig drin lässt, ist nur eine Frage der Zeit, bis er wieder zersäuert wird. Das heißt, man muss die letzte Wurzel, Schlachter nennt es mal einen Vorrat an Bosheit, du musst diesen letzten Vorrat auskippen. Du musst sagen, Herr, ich will es wirklich gar nicht mehr. Und zwar, ich will es nicht nur nicht mehr, sondern jetzt stelle ich mich dagegen. Ich stelle mich dagegen. Aktiv, es ist Dreck. Ich stelle mich dagegen, gegen meinen Stolz, gegen meinen Hochmut, gegen meinen Egoismus, gegen meine Gier, gegen meine Lüste, gegen alles, was dich nicht meint. Ich stelle mich dagegen, gegen meine Feigheit, das können tausend Dinge sein, gegen meine Eitelkeit, gegen alles Mögliche, gegen meinen Komplex, tausend Dinge. Ich stelle mich dagegen, radikal, und will es nicht. Höre nicht, was Menschen sagen, tue ruhig deine Pflicht. Gott wird nicht die Menschen fragen, wenn er dir sein Urteil spricht, ob mich Menschen mögen, ob sie mich auch missverstehen. Herr, dein Wohlgefallen droben soll mir über alles gehen. Das ist genau das, was dann rauskommt. Das ist diese Gesinnung. Herr, nicht ich, Christus. Ich will dir folgen, wohin du gehst. Wie beim David, als sie ihn beschimpft haben, als sie sich gegen ihn gestellt haben, sagt er ganz einfach, vielleicht hat der Herr sie geheißen. Er nimmt jetzt alles aus des Herrn Hand. Er ist nicht mehr in Menschenhand, versteht ihr? Ich bin dann nicht mehr in der Hand der Menschen, ich bin in der Hand Gottes. Und dann lege ich mich Gott auf den Altar und sage, Herr, jetzt handle du, nicht mehr ich. Und dann plötzlich kann man völlig ruhig sein. Aber die Bibel sagt etwas ganz klar, Hebräer 11. Wenn man hier so vorgeht, dann muss man Hebräer 11 tun. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, die ihn suchen. Das heißt zu Deutsch, wenn du Gott suchst in der Art und Weise und sagst, Herr, ich bin in der Sünde, hast du mir 200 Mal vergeben. 200 Mal habe ich gesagt, nein. Und das 201. Mal ist passiert. Ich will nicht, dass es ein 202 Mal gibt. Ich will, bis ich ins Grab gehe, das 202. Mal nicht erleben. Was soll ich tun? Und dann sagt die Bibel ganz klar, du musst glauben, in kindlichem Glauben, dass Gott es tun wird, wenn du von ganzem Herzen kommst. Dass Gott es nicht nur tun wird, sondern dass er dich sogar dafür belohnen wird. Das ist das, was der Mensch nicht glaubt. Du musst glauben, dass Gott dich belohnen wird, wenn du so kommst. Und dann heißt es in Hebräer 6, Vers 11, ganz einfach, wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glaube und Geduld die Verheißungen erben. Und es gibt im Griechischen zwei Wörter für Geduld. Das Wort, das hier steht, das wird im Deutschen sehr gern mit Geduld übersetzt, die andere Bedeutung ist Langmut, da steht, das heißt Makrothymia. Aber dieses Wort, auch in der Bedeutung, kann man genauso gut anders übersetzen, indem er hier nämlich sagt, die durch Glaube, durch biblische Glaube und Langmut, das heißt um völlige geistliche Gelassenheit, völlig ruhig, du lässt dich nicht provozieren, du lässt dich nicht reizen, du bist vollkommen, also nicht vom Menschen, nicht vom Teufel, nicht von der Sünde, nicht vom Fleisch, du bist vollkommen hier im Zustand, wo du letztendlich darauf wartest, was der Herr an dir tut. Du bist in einer Phase der Ruhe, die vollständig funktioniert und wo du wirklich Friede hast wie ein Wasserstrom. Das ist der Unterschied von Hypomonä. Dem anderen Wort ist, das musst du einnehmen als Herzenshaltung. Makrothymia ist laut Galater 5 eine Frucht des Geistes. Das ist eine Geistesfrucht. Das heißt, sobald du dich im Herrn völlig auf den Altar legst, kommt und du in Glaube das feststellst und glaubst, dass Gott es tut, beginnt dieser Langmut, dieses Langmütige in dir zu gebären. Dann beginnt es langsam, deine Haltung einzunehmen. Und dann kannst du beginnen, ruhig zu sein. Und er sagt, durch Glaube und letztendlich diese Haltung wirst du die Verheißung erlangen. Und so wirst du jede Sünde brechen, jede. Und das ist das Problem. Die Bibel redet alttestamentlich sehr viel, ich möchte das jetzt nicht ausführen, aber es ist ein wunderbares Bild. Sie redet vom Halljahr. Wenn das 50. Jahr angebrochen war, das Halljahr, und 50 Pentekoste ist nichts anderes wie unser Wort für Pfingsten. Das heißt, wenn der Heilige Geist in deinem Herzen plötzlich freie Bahn hat, wenn du so Buße tust, dass der Raum in deinem Herzen, den du Gott nicht ausgeliefert hast, wenn dort plötzlich der Heilige Geist hinkommt, dann passiert etwas. Dann bricht die Freiheit durch. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Dann bricht bei mir und bei dir privat das Halljahr an. Dann kommt völlige Befreiung und völlige Ruhe. Und dann ist das ein Punkt, wo wirklich Sieg ist, wo wirklich Durchbruch ist. Wisst ihr, das ist das, was die alten Brüder sagten. Das kam ein Schreiner, ich denke, es war ein Schreiner, der gläubig war, und der hat an so einer Stelle hat er daneben hingeschrieben. Massiv, Komma, nicht furniert. Das ist das Problem. Ganz viele Dinge bei uns sind furniert. Selbst durch Reinigung, durch Reue, durch alles Mögliche, nach außen hin wieder in Ordnung. Es ist rechtlich vor Gott in Ordnung. Gott hat es vergeben. Ich habe Vergebung für diese, ist keine Frage. Aber im Tiefsten, da ist noch ein Holzwurm drin in diesem Holz. Der ist noch nicht gekillt, der ist noch nicht tot. Ich muss den nur kaputt machen, dass nicht wiederkommt, dass nicht wieder ein Schade geschieht. Wenn wieder ein Schade geschieht, tue ich wieder Buße, lass mich wieder reinigen und es ist wieder schön furniert, ist wieder schön nach außen. Aber es ist innerlich nichts passiert. Das bricht, ihr versteht? Wenn ich mich durch Jesu Blut reinigen lasse, wenn ich wirklich dann auch mich gegen Sünde stelle und derselbe Sekunde sterbe, da bin ich im Himmel, brauchen wir gar nicht reden. Es geht hier nicht um das Gerettetsein, sondern es geht hier um den Sieg im Alltag, in der Praxis. Wisst ihr, und ich sage es euch ganz ehrlich, langfristig hat man keine Chance, als wenn man diese tiefgründige Buße, die die Gesinnung betrifft, tut, wenn man dauernd überrollt wird. Wisst ihr, jetzt sage ich euch was ganz ehrlich. Glaubt nicht, dass evolutionäre Prozesse helfen. Das heißt, wenn du älter wirst, wirst du nicht besser. Wenn du älter wirst, wirst du nicht geistlicher. Sondern ich habe auf der Bank gesehen, im Alter, was da passiert, ich sehe es bei mir. Im Alter kommt das raus, was drin ist. Wenn dann keine Erlösung da ist, dann kommt das, was man das ganze Leben verdeckt in sich getragen hat, explodiert. Steht hier. Und dann siehst du plötzlich, was wirklich da ist. Und wenn man langfristig, auch bis ins Alter hinein, ein Bild Jesu Christi darstellen will, wirklich Gott dienen will, wirklich das Bild Jesu ausstrahlen will, wirklich ein Zeugnis sein will, dann muss man Buße tun, letztendlich und eine bleibende Befreiung erleben, im Sinne von, dass man Buße tut bezüglich dieser tiefste Gesinnung. Nicht nur Sünde, nicht nur Haltung, nicht nur Wille, sondern tiefste Einstellung. Dreck, ich will es nicht. Steht denn, wenn man so vorgeht, dann kommt das Herz zur Ruhe. Und dann bricht das Heil heran. Und dann ist der Geist des Herrn in meinem Herzen frei. Man nennt es gleichzeitig Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Dann ist nämlich der Heilige Geist in jedem Winkel. Wisst ihr, man hat früher geglaubt, wenn auch in die schwärmerische Richtung, wenn du jemand die Hände auflegst und man betet mit dir, dann kommt der Geist über dich und dann ist alles okay. Der Heilige Geist bei einem Gläubigen braucht unbedingt Raum. Er braucht unbedingt Reinigung durchs Blut, weil der Geist nur dorthin kommt, wo das Blut war. Er braucht Raum und sobald der letzte Zipfel meines Herzens gereinigt ist und mein Herz offen ist und ich im Herrn durch Glaube erlaube, dass er alles in Besitz nimmt, dann überflutet mich der Heilige Geist und dann bin ich voll Geistes. Wenn ich voll Geistes bin, bin ich frei. Und je mehr diese Gesinnungsbuße funktioniert, je länger bleibt es ein Dauerzustand. Je weniger es funktioniert, je eher falle ich wieder zurück ins Alte. Und es wird sicher so sein, aufgrund von unserer Sündenatur, dass wir immer wieder diese Welle erleben. Aber grundsätzlich müssen wir hingehen und müssen diese Dinge brechen. Und dann kommt Friede über unser Herz. Der Herr Jesus wird geehrt, sein vollkommenes Opfer wird wirklich zur vollen Wirksamkeit gebracht. Und dann stimmt auch Johannes 8, 36, das möchte ich zum Schluss lesen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, wo die Bibel so einfach ist und sagt, wenn ihr euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Dann ist Freiheit, dann ist man frei. Und dann ist Ruhe, dann ist Friede und dann hat die arme Seele Ruhe. Wisst ihr, wer noch Friede und Ruhe hat? Meine Umgebung, die wird auch befriedet. Wenn ich befriedet bin, wird meine Umgebung mit befriedet. Dann ist einfach Ruhe, dann ist Friede. Und dann wird der Herr geehrt. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte dir einfach danken für die Gewalt deines Wortes und für die Tiefe deines Wortes, dass du uns zeigst, dass es nicht nur die Reinigung ist, nicht nur die Reue, sondern dass wir auch vor jeder Befleckung des Geistes, vor jeder Befleckung dieser Gesinnung gereinigt werden müssen. Und dass der Bruch von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte geschehen soll, auf das du dich mächtig erweisen kannst. Und wir wollen dich im Glauben ehren, auch heute Morgen, und bitte, dass du mit uns zum Ziele kommst. Und dafür danke ich dir. Amen. Amen.